SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Wenn man auf der Autobahn im Stau steht oder der Zug mal wieder eine Stunde Verspätung hat, dann wünscht man sich schon mal einfach schnell von A nach B zu fliegen. Heute ist es genau andersrum. Im deutschen Luftverkehr bleiben viele Flieger am Boden, denn bei der Lufthansa wird gestreikt. Lars Hofmann berichtet.
Seit Mitternacht läuft der ganztägige Streik der Lufthansa-Piloten und der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei der Lufthansa und der Tochter Cityline. Die Lufthansa musste hunderte Flüge unter anderem in München, Berlin, Hamburg oder Köln-Bonn streichen. In Frankfurt fallen bis in die Nacht über 400 Starts und Landungen aus. Nur wenige Dutzend Lufthansa-Flüge sollen hier stattfinden. Das Unternehmen hat versucht, möglichst viele Passagiere auf andere Flüge oder die Bahn umzubuchen. Passagiere sollten sich vorab informieren, ob ihr Flug geht oder nicht und keinesfalls auf gut Glück zum Flughafen kommen. Die Gewerkschaften Cockpit und UFO wollen mit dem Streik Bewegung in die seit Monaten festgefahrenen Gespräche bei der Lufthansa und der Tochter Cityline bringen.
Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin ist ein Kind gestorben. Der Zustand eines weiteren Kindes und einer Frau ist unklar. Alle drei waren laut Feuerwehr bewusstlos auf dem Flur auf der Etage der Brandwohnung gefunden worden und ins Krankenhaus gebracht worden. Wie viele Verletzte es insgesamt gab, war auch nachts noch unklar. Vorherigen Angaben zufolge geht die Feuerwehr allerdings von vielen Verletzten aus. Schwer verletzt wurde neben der Frau und dem Kind eine weitere Person. Der Deutsche Richterbund macht sich Sorgen wegen der Rekordzahl an offenen Strafverfahren. Bundesgeschäftsführer Rehbehn sagte der Rheinischen Post, zum Jahresende 2025 sei die Marke von 1 Million nicht erledigter Fälle geknackt worden. Sascha Kaup berichtet.
Rehbehn spricht von einer Steigerung von fast 50% innerhalb von 5 Jahren. Gerichte und Staatsanwaltschaften seien überlastet und würden Jahr für Jahr einen immer größeren Berg an Verfahren vor sich herschieben. Die Folge? Im vergangenen Jahr seien 50 dringend Tatverdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen worden, weil die Verfahren zu lange gedauert hätten. Dabei ging es laut Rehbehn um schwere Straftaten wie Tötungsdelikte, Vergewaltigungen und schwere Körperverletzungen.
Nach den tödlichen Schüssen in einer Schule in Kanada richtet sich der Fokus der Ermittler jetzt auf das Motiv der 18 Jahre alten Tatverdächtigen. Sie sei bereits zuvor wegen psychischer Probleme aufgefallen, hieß es. Man befinde sich aber noch am Anfang der Ermittlungen, sagte ein Polizeibeamter der westlichen Provinz British Columbia vor Journalisten und bat um Geduld. Die ortsansässige junge Frau hatte laut Polizei am Dienstagabend 6 Menschen in der Schule und später sich selbst getötet. 2 weitere Tote wurden in einem Wohnhaus gefunden. Dabei handelt es sich laut Polizei um die Mutter und den Stiefbruder der Tatverdächtigen. US-Präsident Trump will die Verhandlungen mit dem Iran auf jeden Fall fortsetzen. Darauf hat er sich nach eigenen Angaben bei seinem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in Washington geeinigt. Auf seiner Online-Plattform Truth Social schrieb er, als sich die Islamische Republik das letzte Mal gegen ein Abkommen entschieden habe, sei das nicht gut für sie ausgegangen. Damit spielte er auf die US-amerikanischen Angriffe auf die iranischen Atomanlagen an. Netanyahu drängt darauf, dass die USA nicht nur über das Raketen- und Atomprogramm mit dem Iran verhandeln, sondern auch über dessen Unterstützung für bewaffnete Gruppen wie die Hisbollah und die Hamas. Die US-Nationalgarde hat ihre Einsätze in Chicago, Los Angeles und Portland beendet. Das zuständige Kommando teilte mit, die Soldaten seien bereits Ende Januar abgezogen. Hintergründe von Washington-Korrespondentin Nina Barth.
US-Präsident Trump hatte den Abzug Ende Dezember angekündigt, auch als Reaktion auf Gerichtsurteile. Gegen die Einsätze hatten die demokratisch geführten Städte und die Gouverneure der Bundesstaaten vehement protestiert. Mehrere Gerichte untersagten die Einsätze. Im Dezember hat auch der Supreme Court, das oberste Gericht der USA, den Einsatz blockiert. Konkret ging es dabei um den Einsatz in Chicago. Die Nationalgarde in Washington bleibt weiter im Einsatz. Die Hauptstadt ist kein Bundesstaat, sondern ein Bundesdistrikt und hat damit Sonderstatus.
Unternehmen aus dem Bereich Rüstung und Sicherheit in Rheinland-Pfalz wollen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Unter Leitung des Landeswirtschaftsministeriums haben sich 31 Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen. Einzelheiten von SWR-Reporter Christian Buttgereit.
Zu dem neuen Netzwerk gehören unter anderem der Lastwagenhersteller Daimler Trucks aus Wörth, der KI-Spezialist Empolis aus Kaiserslautern und das dortige Fraunhofer-Institut. Wirtschaftsministerin Schmidt sagte, Rheinland-Pfalz verfüge über innovative Unternehmen in diesem Bereich und über breit aufgestellte Forschungseinrichtungen. Das Wirtschaftsministerium wolle deren Zusammenarbeit fördern und den Zugang zu potenziellen Kunden erleichtern, zum Beispiel zum Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz. Schmidt sieht in dem Netzwerk auch Chancen für Unternehmen, die unter der Krise in der Autoindustrie leiden.
Am 5. Wettkampftag der Olympischen Winterspiele hat das deutsche Team 2 weitere Medaillen eingesammelt. Erneut waren gestern die Rodlerinnen und Rodler die Garanten für Podestplätze, auch wenn sie diesmal nicht die allerschnellsten waren. Silke Heine berichtet.
Erst gab es bange Blicke, dann den Riesenjubel. Tobias Wendel und Tobias Arlt haben nach einem Patzer der US-Amerikaner doch noch Bronze erkämpft. Die Doppelsitzer, die bei Olympia schon 3-mal triumphierten, freuten sich riesig über Rang 3, auch wenn ihre Goldserie gerissen ist. Silber hatten zuvor Diana Eidberger und Magdalena Macina aus dem Eiskanal gefischt. Sie erkämpften im ersten olympischen Wettbewerb der Doppelsitzerinnen Platz 2. Enttäuschungen gab es hingegen für die deutschen Biathletinnen, für die Kombinierer und für Eisschnellläufer Finn Sonnekalb über die 1000 Meter. Alle blieben ohne Podestplatz. Mit einer knappen Niederlage sind die deutschen Curler ins olympische Turnier gestartet. Sie verloren gegen Kanada nach Extraend mit 6:7.
Der FC Bayern steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Münchner gewannen am Abend zu Hause mit 2:0 gegen RB Leipzig. Bayerns Joshua Kimmich war anschließend trotzdem selbstkritisch.
Ja, dass wir die Qualität haben, um Spiele zu entscheiden, das wussten wir. Heute war es sehr wichtig, dass wir gerade auch in der zweiten Halbzeit das besser verteidigen. Ich fand, dass wir das in den letzten Spielen, in den letzten Wochen nicht gut gemacht haben. Da waren wir oftmals zu wild, haben zu viel zugelassen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt's viele Wolken am Himmel. Es ist oft sehr nass und auch sehr windig. Die Temperaturen liegen maximal bei 5 bis 13 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Die ganze Woche über sprechen wir hier über die Zukunft von Kino und Film in Deutschland. Denn heute startet die Berlinale, Deutschlands wichtigstes Filmfestival. Silke Mehring berichtet, was dieses Jahr auf dem Programm steht und welche Stars mit dabei sind.
Eröffnet wird sie mit dem Drama No Good Man von Regisseurin und Hauptdarstellerin Shabanu Sadat. Im Mittelpunkt des Films steht eine Kamerafrau in Afghanistan. Zum Berlinale Auftakt wird Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh erwartet. Sie bekommt den goldenen Ehrenbären. Im Wettbewerb der Berlinale konkurrieren 22 Filme um den goldenen Bären, darunter 3 deutsche. Jurypräsident in diesem Jahr ist der deutsche Regisseur Wim Wenders. Zu den internationalen Stars, die ihren Berlinale-Besuch angekündigt haben, zählen unter anderem James-Bond-Kandidat Callum Turner, US-Star Pamela Anderson, Schauspieler Ethan Hawke und die britische Popmusikerin Charlie XCX.
Und neben großen Hollywood-Produktionen laufen auf der Berlinale auch viele Arthouse-Streifen. Filme, die man sonst in den Multiplex-Kinos eher vergeblich sucht. Ihr Zuhause sind eher die Programmkinos, also kleine Lichtspielhäuser mit besonderer Filmauswahl und einem ganz anderen Publikum. Bislang wurden die von der Bundesregierung mit dem Zukunftsprogramm Kino gefördert. Das ist aber zurückgestutzt worden, was die kleinen Kinos vor ein großes Problem stellt. Ein Kino, das sich trotz schwieriger Bedingungen schon seit 70 Jahren hält, ist die Wietz-Gala in Neitersen in Rheinland-Pfalz. SWR-Aktuell-Reporterin Sarah Mauer war dort und hat sich angeschaut, was das kleine Filmtheater am Leben hält.
Es ist Freitagabend gegen 19.30 Uhr. Langsam füllt sich das Foyer der Wietz-Gala in Neitersen. Das Programmkino ist seit 70 Jahren eine echte Institution in dem 1000-Seelen-Ort im Westerwald. In den 1950er Jahren wurde das Gebäude einer ehemaligen Werkzeugfabrik zu einem Kino umgewandelt. Seit den 80ern erhält es jedes Jahr Auszeichnungen für sein besonderes Filmprogramm. Jetzt stehen etwa 20 Menschen in dem kleinen Gastraum vor dem Kinosaal und warten auf die 20-Uhr-Vorstellung, lachen und unterhalten sich. Viele von ihnen sind Stammgäste, wie Carina Müller.
In die Wietz-Gala gehe ich eigentlich seit, ich würde jetzt mal sagen, 30, 35 Jahren. Also war auch oft so, dass ich in der Woche 3-mal hier war, da die wildesten Programmfilme angeguckt. habe ich immer sehr genossen.
Die Wietzgala ist für die Menschen aus der Region weit mehr als nur ein Kino. Sie ist auch Veranstaltungsort für Theatergruppen und Bands aus der Region und vor allem ein wichtiger Treffpunkt. Zum Beispiel für Bernd Wölki. Er will heute mal keinen Film schauen, sondern trifft sich im Foyer mit einem Freund auf ein Bier.
Es ist ein besonderer Ort. Also es ist ein sehr, sehr besonderer Saal, also weil der hauptsächlich so auch im Stil der 50er Jahre, wie er ursprünglich hier gestaltet wurde, auch erhalten ist. Und man kann sehr gut und gemütlich sitzen und tolle Filme gucken. Und die Leute, die kommen, sind nett. Also hier ist es immer ruhig und freundlich und schön und gute Unterhaltung und ich fühle mich wohl hier.
Wie für seine Gäste ist die Wietzgala auch für den Betreiber Samuel Tomasiello seit 17 Jahren ein fester Bestandteil seines Lebens. Eigentlich hatte er nur einen Aushilfsjob gesucht, um die Zeit zwischen seinem Wehrdienst und dem Studium zu überbrücken.
Ja, da bin ich da hingegangen damals und bin irgendwie dann jedes Wochenende hier im Kino gewesen und bin seitdem auch nicht mehr hier weggegangen.
Als sich die alten Betreiber vor 2 Jahren dann zur Ruhe setzen wollten, übernahm er das Kino als Pächter, trotz des finanziellen Risikos. Seitdem kümmert er sich um alles, was anfällt, alleine. Verwaltung, Programmgestaltung, Verkauf, Vorführung, Putzen und kleinere Reparaturen. Denn Angestellte kann er sich nicht leisten, sagt Samuel.
Ich sag mal, hier in dem kleinen Standort ist es tatsächlich so, dass du das Geld, was du in den guten Zeiten machst, immer für den Sommer auf Seite packst, weil du weißt, im Sommer bleiben dir die Besucher weg. Es bleibt nicht wirklich viel hängen.
Auch Rücklagen konnte er noch keine bilden. Wenn mal was kaputt ginge, wäre er auf Fördermittel angewiesen. Aber im aktuellen Bundeshaushalt wurden die Förderprogramme für kleine Kinos stark zusammengestrichen. Ein Glück für Samuel, dass auch viele Leute in Neitersen erkannt haben, wie wichtig das kleine Kino für ihre Gemeinschaft ist. Sie haben 2024 einen Förderverein gegründet, der im Falle des Falls aushelfen kann. Zum Beispiel, wenn die Kasse mal kaputt geht und ersetzt werden muss. Trotzdem ist es nicht immer leicht, ein kleines Kino mitten auf dem Land am Laufen zu halten, sagt Samuel.
Was hat mich dazu getrieben? Das frage ich mich manchmal selber auch. Also ich hänge hier dran. Das ist ein schöner Ort. Ich finde das toll, die Emotionen zu sehen, die Kino den Besuchern aufs Gesicht zaubert, ob die weinend hier rauskommen, ob die lachend hier rauskommen, ob du sie schon durch die geschlossenen Saaltüren lachend hörst. Ich finde das wunderbar. Ich glaube, es gibt kaum was anderes, was das so schafft wie das Kino.
Der Betreiber des Kinos in Neitersen in Rheinland-Pfalz, ein echtes Zuhause für Cineasten. Die Zukunft von Kino und Film ist Thema in unserer Serie diese Woche hier in SWR aktuell. Morgen spreche ich dann mit der Geschäftsführerin der Medienförderung Rheinland-Pfalz darüber, wie Filmförderung in Deutschland funktioniert.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Regierungsflieger von Bundeskanzler Merz soll heute im Gegensatz zu vielen Lufthansa-Maschinen fliegen. In der belgischen Provinz Limburg kommen heute die 27 Staats- und Regierungschefs der EU zu einem sogenannten Wettbewerbsgipfel zusammen. Merz will dabei für eine weitreichende Abschaffung von Regeln für Unternehmen plädieren. Unsere EU-Korrespondentin Katrin Schmidt berichtet.
Konkret fordert der Bundeskanzler die EU auf, möglichst viele noch unfertige EU-Gesetze zurückzuziehen. Wir müssen jeden Sektor deregulieren, sagte Merz in Antwerpen mit Blick auf den heutigen Gipfel. Kleine Korrekturen an Gesetzen reichten nicht mehr aus, wie das Beispiel des abgeschwächten EU-Lieferkettengesetzes zeige. Gemeinsam mit den anderen EU-Staats- und Regierungschefs sowie Kommissionschefin von der Leyen berät Merz im belgischen Schloss Altenbiesen, rund 100 Kilometer von Brüssel entfernt, wie der europäische Binnenmarkt gestärkt und Hürden abgebaut werden können. Zur Diskussion steht vor allem die Reform des Kapitalmarkts, etwa mit einer gemeinsamen Bankenaufsicht und einer Vereinheitlichung von Steuer- und Insolvenzregeln.
Während sich die EU-Regierungschefs also in der belgischen Provinz treffen, kommen die Verteidigungsminister der NATO-Länder in Brüssel zusammen. Es ist ihr erstes Treffen nach der Grönland-Krise. Aus Brüssel berichtet Helga Schmidt.
Donald Trump hatte gedroht, Grönland und damit einen NATO-Partner militärisch zu erobern. Das hat Spuren hinterlassen. Trumps Kritik an der Sicherheitslage in der Arktis soll durch mehr Militärpräsenz in der Region entschärft werden. Es geht um die Überwachung von Grönland. Russland und China sollen abgeschreckt werden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat schon angekündigt, dass Deutschland sich mit 4 Kampfflugzeugen vom Typ Eurofighter an der Mission beteiligen wird. In deutschen NATO-Kreisen heißt es, dass man sich heute auch für mehr Militärhilfe für die Ukraine einsetzen will. Länder, die bisher nur wenig zur Unterstützung beigetragen haben, sollen mehr tun, so die Forderung. Vor allem mit Waffen für die Abwehr von Raketen- und Drohnenangriffen.
Was bei unserem Ausblick in den Tag hinein gerade überhaupt nicht fehlen darf, ist natürlich immer der Blick nach Italien zu den Olympischen Winterspielen. Der 6. Wettkampftag steht an und da können einige deutsche Athleten wieder auf die ein oder andere Medaille hoffen. Silke Heine berichtet.
Für Skirennläuferin Emma Eicher steht heute der dritte Wettbewerb an. Zwei Silbermedaillen hat sie schon. Im Super-G könnte ein weiterer Podestplatz dazukommen. Einen ersten Grundstein für eine Medaille wollen die deutschen Eishockey-Cracks legen. Das Team um den deutschen Fahnenträger Leon Dreiseitel startet gegen Dänemark ins olympische Turnier. Die größten Chancen auf eine Medaille haben aber mal wieder die Rodler und Rodlerinnen, diesmal im Team. Bislang gab es in jedem Rodelwettbewerb eine Medaille für Deutschland. Nach zweimal Gold fischten die Doppelsitzerinnen gestern noch Silber und die Männer Bronze aus dem Eiskanal. Gemeinsam hoffen sie heute auf Gold.
Mit dem schmutzigen Donnerstag oder auch Weiberfastnacht geht heute die Fastnacht in die heiße Phase. In vielen Rathäusern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden dann die Närrinnen wieder das Zepter übernehmen. Ein echtes Highlight beginnt am Nachmittag in Stockach im Kreis Konstanz. Da tagt das traditionelle Narrengericht. Angeklagt ist dieses Jahr der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU. Einzelheiten von SWR-Reporter Thomas Wagner.
Der Angeklagte Markus Söder ist der Publikumsmagnet beim hohen, grobgünstigen Narrengericht zu Stockach. Die rund 1000 Eintrittskarten seien binnen kürzester Zeit ausverkauft gewesen, berichtet der Narrenschreiber. Ein bayerischer Ministerpräsident vor dem Stockacher Narrengericht. Das gab es zuletzt im Jahr 1979. Seinerzeit saß Franz Josef Strauß auf der Anklagebank und er wurde nicht, wie die meisten übrigen prominenten Angeklagten, zur Zahlung von mehreren Eimern Wein verurteilt. Vielmehr musste er damals 10 Tonnen bayerischen Biers beibringen. So etwas könnte auch dem aktuellen bayerischen Regierungschef Markus Söder blühen, hört man aus Stockach.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wenn der Bundespräsident morgens aufsteht, hat er eigentlich jeden Tag ganz viele unterschiedliche Termine im Kalender. Das geht von hochpolitischen, wie Ministern ihre Ernennungsurkunden auszuhändigen, über Staatsempfänge, Bürgergespräche bis hin zu eher kleinen Anlässen. Und so einer steht heute auf dem Programm, weiß unsere Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert.
Heute bekommt der Bundespräsident Besuch vom Bundesfinanzminister. Da wird es aber ausnahmsweise nicht um Staatsschulden, Sondervermögen oder Sparmaßnahmen gehen. Lars Klingbeil bringt als Finanzminister dem Bundespräsidenten Briefmarken vorbei. Die sogenannten Wohlfahrtsmarken 2026. Das sind Briefmarken, die etwas mehr kosten als das reine Porto. Und dieses extra Geld bekommen dann Wohlfahrtsverbände. In diesem Jahr sind auf den Briefmarken die Pionierin der Krankenpflege Agnes Karl abgebildet, der Gründer der Blinden Mission Christoffel und, Achtung, Eduard Zimmermann. Jawohl, der frühere Moderator von Aktenzeichen XY, Spitzname Ganoven-Ede, der aber auch die Opferhilfe Weißer Ring gegründet hat. Ich kann natürlich nicht in den Kopf des Bundespräsidenten reinschauen, was so in ihm vorgeht, wenn er diese Briefmarken in der Hand hält. Aber so lange läuft seine Amtszeit ja nicht mehr. Vielleicht malt er sich bei dem Termin aus, wie wohl eine Briefmarke mit ihm aussehen würde. 1982 gab es einen solchen Briefmarkenblock. Auf 5 Marken waren 5 Bundespräsidenten abgebildet. Später bekamen Richard von Weizsäcker und Johannes Rau nochmal eine eigene Marke. Seither klebt kein Bundespräsident mehr auf Briefen. Aber vielleicht behagt Frank-Walter Steinmeier der Gedanke hier auch gar nicht, dass sein Kopf dann dauernd abgestempelt werden würde.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.